Hier ist der 5D Consciousness Podcast, dein Energie- und Informationsdownload für den Aufstieg in die fünfte Dimension. Mein Name ist Martin Pleissner. Ich bin der Gründer des 5D Movements und möchte dich mit diesem Podcast mit all den schönen und wertvollen Informationen versorgen, die dir die große Transformation so angenehm wie möglich machen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Wie gesund ist unser heutiger Lebensstil und wie sinnvoll ist es, dass der heutige Mensch so abhängig ist von einer externen Lebensmittelversorgung über Supermärkte? Und was hat ein höheres Bewusstsein mit Selbstversorgung zu tun? Darüber spreche ich heute mit meinen Freunden Undine Blum und Stefano Wiss, die vor ungefähr einem Jahr einen radikalen Lebenswandel durchgezogen haben und von einer Großstadt oder vom Rande einer Großstadt in die Natur gezogen sind und jetzt sich annähernd selbst versorgen können. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo Martin.
Hi Martin.
Schön, dass ihr da seid. Ja, ihr seid ja schon fast seit Anbeginn des 5D Movements auch mit bei uns. Seit Juli 2020 begleiten wir uns nun einander und ich habe euren Lebenswandel miterleben dürfen, der ja nun Ende 2020 stattgefunden hatte. Undine, du warst ja noch vor anderthalb Jahren angestellt als Heilpädagogin und hast ein Internat geleitet. Und heute leitest du eine der aktivsten Gruppen bei uns im 5D Movement, die Gruppe Gärtner mit dem Mond, die brillante Beiträge immer hat. Bist als Schamanin tätig und auch als spirituelle Lebensberaterin und baust jetzt zusammen mit deinem Partner Stefano ein ganz neues Leben auf. Und Stefano, du bist, wie man auch hört, Schweizer ursprünglich mal, lebst aber schon ein ganzes Stück in Deutschland, bist heute Wegbegleiter in die neue Zeit und Bewusstseinscoach, hast aber dann doch in deiner Vergangenheit vor 20 Jahren mal ein ganz anderes Leben gefühlt. Also warst auch als Trance- und Goa-DJ auf der Street Parade in Zürich unterwegs, hast viel gefeiert und auch du hast irgendwie jetzt zu einem ganz neuen Leben gefunden. Und meine erste Frage an euch zwei wäre, was waren denn für euch die Beweggründe, diesen eher doch radikalen Schritt zu gehen?
Also für mich, auf den Weg sozusagen, habe ich das Gefühl, bin ich vor so knapp 13 Jahren richtig gekommen. Und ich wollte eigentlich schon immer aufs Land, war in der Vergangenheit aber aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Und der Beweggrund war am Rande von Berlin. Und als ich nach Deutschland gezogen bin, haben wir gesagt, wir suchen ein Haus zusammen. Und da war es von Anfang an klar, dass es am liebsten ein bisschen in den Bergen, was in Deutschland nicht ganz einfach ist, weil es Hügel hat, aber nicht wirkliche Berge. Genau, und so war die Idee eigentlich schnell da, das Haus im Grünen möglichst abgeschieden, wo es ruhig ist, zu suchen. Genau. Und es war von Anfang an, also als wir von dem Jahr hier dieses Haus besichtigt haben, da sind 70 Quadratmeter eingezäunten Garten und wir haben gleich gefragt, ob wir erweitern dürften, wenn das zu wenig ist. Ja, macht zuerst mal das, was es hat. Aber es war schon unsere Frage, also das war im Traum mit eingebunden, dass es auch genug Gartenmöglichkeit haben muss. Und so sind wir hier gelandet und ja.
So muss man ja sagen, ihr wohnt jetzt im Bayerischen Wald. Ne? Genau. Also seid quasi vom Speckgürtel Berlins weggezogen in eine Natur, also quasi eine Naturumgebung, wo ihr ein alleinstehendes Haus habt. Das heißt, ihr wohnt nicht mehr Haus an Haus mit anderen. Und ist schon eine gewisse Abgeschiedenheit gegeben. Ne?
Wenn wir mal Stimmen hören, dann haben wir schon das Gefühl, dass was nicht stimmt.
Ja. Und Dine, wie war's für dich? Also was hat dich zu diesem Schritt motiviert?
Also ich bin ja auf dem Land groß geworden. Ich kenne das Landleben ausgiebig. Und als Jugendliche hat mich das weniger gereizt, auf dem Land weiterzuleben und bin dann erstmal in die Großstadt gezogen. bin in Berlin gelandet, in die Nähe von Berlin, Potsdam, habe jahrelang da gearbeitet. Und was mich immer begleitet hat, war, wo ich gewohnt habe, musste immer irgendwie Kontakt zum Grün existieren. Also immer war irgendwo ein Stück Garten mit dabei oder so dicht, dass ich schnell halt auch im Wald joggen gehen konnte, wie auch immer. Und der Wunsch ist eigentlich auch dem geschuldet, dass sich vieles verändert hat, dass die Nahrungsangebote von der Qualität her immer weniger wert geworden sind, dass ich mich mit der Ernährung beschäftigt habe, mit den Inhaltsstoffen etc. Und dass der Wunsch immer mehr in mir gewachsen, auch begleitend mit meiner beruflichen Entwicklung, dass ich den Wunsch hatte, möglichst mich selbst zu ernähren, also eine Grundlage zu schaffen, Gemüse anzubauen und mich davon zu ernähren. Also das war in meinen Träumen da und wir haben es dann beide, weil wir beide die Interessen hatten, dann umgesetzt. Also auf diesem Weg hin sind wir glücklich, also jetzt sowas gefunden zu haben. Wir haben schon suchen müssen, damit die Voraussetzungen stimmten und waren auch froh, dass wir dieses Haus dann letztendlich, ja, dass es zu uns gekommen ist.
Ein Jahr sind wir dran geblieben.
Ein Jahr mussten wir suchen, ja.
Ich finde ja den Lebenswandel von dir und Dina auch insofern spannend, weil es bei mir ähnlich ist. Ich meine, ich bin in einer Großstadt aufgewachsen mit 100.000 Einwohnern, aber die war dennoch recht grün. Und ich habe auch mein Leben lang weiterhin in Großstädten gelebt, ja, also dann auch in Stuttgart, Bremen, Hamburg, München und zuletzt jetzt auch in Wien. Und bin auch erst im Sommer 20 aufs Land rausgezogen, bei weitem nicht so abgeschieden wie ihr, aber immerhin bin ich auch umgeben von Wald und Feldern. Und da kam mir so eine Analogie, wo ich dachte, ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn man auf dem Land lebt, aber ein recht niedriges Bewusstsein hat. Und das sage ich jetzt nicht abwertend, sondern ja, man kann ja auch ein niedriges Bewusstsein haben, ja. Das heißt, sich nicht so naturverbunden fühlt oder nicht so den Zugang findet zu Tieren, Pflanzen und Umgebung, dann zieht es einen in die Stadt. Und bei mir war das definitiv so. Ich hatte eine gute Zeit in der Stadt, ja. Ich habe es geliebt, viele Menschen um mich herum, viele auch Fremde kennenzulernen und dieser Trubel, dieses Angebot. Und irgendwann, wenn dann aber wiederum das Bewusstsein einen Sprung macht, dann stellt man irgendwie fest, was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich in dieser Stadt? Warum sind hier nur fremde Menschen um mich herum? Warum grüßt sich keiner? Warum rennt jeder nur durchs Leben? Wieso ernährt sich jeder nur von dem, was abgepackt im Supermarkt liegt? Und so weiter. Ja? Und dann aufs Land herauszuziehen mit einem höheren Bewusstsein, und dann auch diese Naturverbundenheit einzubeziehen, das habe ich damals ganz stark gemerkt, wie gut das tut und auch wie gut das meinem ganzen System getan hat. Und der Punkt ist jetzt, wo ich sage, wenn man ein hohes Bewusstsein hat, fühlt man sich auf dem Land sehr, sehr wohl. Kommt mir so vor. Empfindet ihr das auch so?
Also für mich, wenn du Party machen willst oder Ausgang, dann ist es nicht ideal. Und das hast du ja meistens in den jungen Jahren. Mhm. Und ich sage ja wir müssen einen Schritt zurück zu uns machen, um mit der neuen Welt einen Schritt nach vorne zu gehen, im Sinne von, dass wir uns irgendwie von diesem Digitalen ein bisschen distanzieren. Also es sind ja coole Tools, aber die Natur ist eben schon wertvoll. Die Natur hat auch eine Wirkung auf uns mit der Schwingung. Und in der Großstadt und all dieses Computer und immer digital, das macht einfach nicht gesund. Bin ich mir ganz sicher.
Und Dina, von dir habe ich den Satz gelesen, Spiritualität lässt sich in keinem Seminar oder Buch erlernen. Wo denn dann?
Ja, das ist das Leben selbst. Also für mich sind diese Erfahrungen auch der Umzug in die Stadt. Das war alles für mich wichtig, um die für mich eigenen Erfahrungen machen zu dürfen, um in das Bewusstsein zu kommen. Also es sind ja nicht nur Erfahrungen, die super Sonnenschein beinhalten, sondern es gibt ja auch Herausforderungen, die mich geprägt haben, die mich zu mir selbst führen lassen haben, die mich erkennen lassen haben, ja, was will ich überhaupt, wo will ich hin und was ist auch meine Berufung? Ich habe mich ja da auch auf die Suche begeben in dieser Zeit, um zu mir selbst zu finden. Also das ist darunter zu verstehen, dieses Leben an sich, dieses Bewusstwerden, dass es mehr gibt als nur das, was einen umgibt, mehr als die fünf Sinne, mit denen wir agieren. Und das war auf meinem Weg sehr prägsam, hat mich zu mir selbst zurückgeführt und hat mich erkennen lassen, dass wenn ich in mir selber zufrieden bin und glücklich und den Kontakt zu mir selbst habe, dass das das Leben ist, was sich stimmig anfühlt. Und das möchte ich halt auch weitergeben. Und mir ist bewusst geworden, dass ich auch in meiner beruflichen Tätigkeit schon immer diesen Ansatz auch gelebt habe. Ich habe mit Rehabilitanten gearbeitet, mit Kindern, die besonders waren, und habe sie immer in der Hinsicht auf diesem Weg begleitet, in ihre eigene Kraft zu kommen, Selbsterfahrung zu machen, ihren Selbstwert kennenzulernen, sodass sie ihre Eigenständigkeit im Leben finden können. Und das verbinde ich jetzt immer mehr mit dem Spirituellen.
Ähnlich wie Stefano gesagt hat, einen Schritt zurück zu mir, ja. Also einen Schritt in Richtung neue Welt. Jetzt habt ihr nun, ja, etwas mehr als ein Jahr, lebt jetzt in diesem Haus mit diesem Grund ringsherum. Und durch eure Bilder und Berichte weiß ich ja, was ihr immer so tut, ja, beziehungsweise habe ich so etwas einen Einblick, was bei euch so gedeiht und wächst. Ich weiß aus eigener Erfahrung, als ich letztes Jahr das erste Mal selbst gegärtnert habe, das ist ja nicht ganz einfach. Also was man da, wenn man kein Vorwissen hat, dann fängt man ja erstmal von null an. Ja? Welche Pflanze wächst denn wie und wo und wann? Mit wem, also mit welchen Nachbarpflanzen und was muss ich da beachten? Das ist ja ordentlich. Ja? Wie habt ihr das denn empfunden, als ihr dann wirklich im Frühjahr letzten Jahres anfingt, euer Land vorzubereiten, die Beete vorzubereiten? Fiel das euch leicht? Hat es immer Spaß gemacht oder war das schon eine Herausforderung? Wie habt ihr das empfunden?
Na, ganz zu Beginn fängt man ja an, die Saat im Haus vorzuziehen. Das war schon, was Spaß macht, wenn man dann die Pflänzchen so wachsen sieht. Und es war auch bei uns alles zugestellt.
Ganze Wohnstube.
Die ganze Wohnstube und Fensterbänke. Genau. Und als es dann darum ging, die Pflanzen in die Natur rauszubringen, in den Garten, da war das dann schon manchmal eine Herausforderung von der Witterung her. Wir hatten hier keine Erfahrung, wie die Wetterverhältnisse sind. Es ist ein anderer Boden als jetzt in Brandenburg. Wir haben 600 Meter Höhe, also immer 2-3 Grad weniger Temperatur als unten in der Stadt. Und damit durften wir uns erstmal auseinandersetzen. Das heißt, 14 Tage Sonne im Februar war frohlockend wir haben dann rausgesetzt und danach war es sehr, sehr kalt. Und wir hatten dann schon, um halt unsere Saat zu schützen, immer mit Abdecken, Aufdecken zu tun. Aber das hat dann auch jeder Gärtner. Das macht schon Spaß. Also es war immer mit Freude und es muss sein. Also das ist ja so wie ein Kind großziehen. Das braucht ja auch Pflege. Und das kann ich dann nicht einfach liegen lassen. Es wird schon irgendwie was werden, sondern man muss das dann prüfen. Man muss auch ausprobieren. Es hat viel mit Ausprobieren im ersten Jahr zu tun gehabt für uns beide, weil wir mussten uns ja auch erstmal in dieses Thema vertiefend hineinbegeben. Mhm. Hinzu kam, dass der Impuls gekommen ist, mit dem Mond zu gärtnern, also diese Mondphasen auch mit zu beachten. Wann pflanze ich etwas? Wann ernte ich etwas? Wie bereite ich den Boden vor? Was tut gut? Wie ist überhaupt die Bodenbeschaffenheit bei uns? Das durften wir auch erstmal erfahren, obwohl wir nehmen an, dass mindestens 15 Jahre das Land hier brach gelegen hat und nicht bewirtschaftet worden ist. Mussten wir trotzdem feststellen, dass nicht alle Nährstoffe auch vorhanden sind für jede Pflanze. Also mussten wir auch den Boden aufwerten mit Pferdemist, mit effektiven Mikroorganismen oder mit Bokashi, weil wir so natürlich wie möglich auch die Pflanzen versorgen wollten und auch düngen wollten. Also keine Chemie, das war der Grundsatz und ist immer noch der Grundsatz.
Auch keine Bio-Spritzmittel, gar nichts.
Gar nichts. Ja, und dann haben wir schon Erfahrung sammeln dürfen, gerade auch mit Schädlingen so. Wie geht man damit um? Wir haben viel Kohl angepflanzt und der Kohlweißling hat uns herausgefordert in diesem Jahr. Bis, was mich dann wiederum erstaunt, wie aktiv die Natur ist. Die Rauben waren bis November halt am Kohl drin. Also der Kohl kann ja auch draußen überwintern. Und da war ich manchmal erstaunt, was dann noch wirkt. Auch der Regenwurm ist ja nicht, wenn es Frost ist, dann verschwunden. Der arbeitet ja dann trotzdem weiter. Nicht sichtbar, aber ist tätig auf den Beeten. Ja, Freude. Ich habe mich trotzdem gefreut auf den Winter, dass man nicht mit Gießen und so weiter zu tun hatte. Aber das ist dann auch so schnell vorbei, weil letztendlich schließt man nicht ab. Man bereitet ja dann das kommende Jahr schon wieder vor.
Ja, das ist eine Aufgabe, ne, die man sich da setzt, wenn man sich selber versorgen möchte. Und das Thema Schädlinge, ich habe auch wirklich in meiner ersten Gartensaison wirklich zu kämpfen gehabt mit Nacktschnecken, aber auch mit Maulwürfen. Also die kamen immer mal wieder das Beet hoch und haben mir ganze Pflanzen ausgegraben und so weiter. Ne? Jetzt nach einem Jahr Selbstversorgung, wie hoch ist denn euer Selbstversorgeranteil momentan?
Magst du? Gemüse seit dem letzten Frühjahr eigentlich 100%. Und wir kommen auch noch durch, bis das Neue kommt. Mhm. Oder ja. Sonst ein bisschen Nudeln und so halt. Klopapier und all das Zeugs müssen wir auf und zu schon runterfahren. Aber wir waren jetzt seit geschätzt 2,5 Monaten nicht einkaufen. Mhm. Und das ist schon schön, weil in die Stadt runterfahren ist einfach unmöglich.
Habt ihr denn dann trotzdem noch bei der Nahrung so eine Vielfalt, dass es Essen Spaß macht? Oder ist es manchmal auch langweilig, wenn ich jetzt zum 10. Mal hintereinander, keine Ahnung, Grünkohl esse oder so?
Ja, das hat schon was. Also Spaß macht schon, aber ist halt wie früher. Im Winter hast halt die Wintergemüse. Da hast keine Ananas oder Zucchini auf dem Tisch. Und da sind wir wieder. Das war ja das Ziel, irgendwie zurück versuchen zurückzugehen zum Ursprung, hat ja wahrscheinlich auch einen gewissen Grund, dass der Kohl im Winter wächst und nicht Zucchini, weil wir wahrscheinlich den Kohl mehr brauchen. So. Ja.
Na, wir haben ja viel Gemüse auch gedörrt. Also Zucchini können wir schon essen, weil wir das im Dörrautomaten konserviert haben.
Eingeweckt.
Eingeweckt haben wir auch. Fermentiert, also viel fermentiert. Mangold, sodass wir dann schon eine Abwechslung haben. Es gibt nicht nur den Kohl vom Feld, sondern auch Dinge, die es im Jahr, das Jahr über gegeben hat. Möhren, Kartoffeln haben wir getrocknet, gedörrt.
Getrocknet, Kartoffeln. Ach so, gedörrt.
Mhm. Ja, das stimmt schon, aber die Frage, was wollen wir essen, dann ist die Frage, was steht dann? Das, und ja. Wir haben noch nie, fast nichts von dem milchsauer gegorenen aufgemacht, weil es ist schade, dass man, wo man Arbeit reingesteckt hat, dann kaputt gehen zu lassen und dem, weil man mal Abwechslung will, oder? Da haben wir jetzt ein bisschen den Vorrang dem, was ansteht. Ja. Aber wir hatten bis jetzt auch oft Rettich noch. Das finde ich auch super lecker.
Ich würde mal noch interessieren, aus eurer heutigen Sicht, ihr seid ja noch nicht lange diesen Schritt gegangen, aber ihr seid jetzt an einem Punkt in eurem Leben, wo ihr noch diesen Kontrast habt. Ne? Die Stadt ist noch nicht so lange her, das alte Leben noch nicht so lange her und das neue Leben noch recht frisch. Wo seht ihr denn ganz konkrete Vorteile des jetzigen Lebens und wo auch Nachteile, beziehungsweise ihr musstet ja sicherlich auch auf einiges verzichten. Ja? Nehmt ihr das als Nachteil wahr oder wie geht ihr damit um?
Ich habe das Gefühl, wir verzichten auf gar nichts. Mhm. Also Stadtleben, Ausgang, Bummeln, das ist nichts, was wir vermissen oder was wir auch groß... Wir sind schon mal nach Berlin rein, aber waren dann immer auch froh, wieder raus zu fahren.
Das hat sich schon damals abgezeichnet, dass wir uns da nicht mehr wohlgefühlt haben im städtischen Bereich. Also die Menschenmengen, diese Hektik, das hat schon was mit uns gemacht, wenn wir dann mal in die Stadt gefahren sind. Und hier ist es ja eine bewusste Entscheidung gewesen. Ich wusste ja, auf was ich mich einlasse. Und ich würde es immer wieder machen. Ich verzichte auf nichts, selbst Menschen oder das ist für mich jetzt nicht das Thema. Also ich habe da jetzt nicht den Drang auf Kontakt. Einkaufen, man hat ja trotzdem andere Möglichkeiten, wenn jetzt was gebraucht wird. Also dieses Bummeln zwischen den Einkaufspassagen, das macht wenig Spaß. Im Gegenteil, ich würde sogar das autarke Leben noch immer mehr so gestalten, dass wir so unabhängig wie möglich wohnen und leben können. Mhm. Also dieses, wir haben ja angefangen, auch Holz aus dem Wald zu holen, um halt mit diesem Holz zukünftig auch zu heizen?
Aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil mich schmerzt jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der Bäume fällt. Und hier im Wald hat es, ich sage jetzt tonnenweise, es hat einfach brutal viel Holz, wenn man mal das Auge statt, im Sommer sind wir immer in die Pilze. Und wenn wir jetzt gehen, sind wir überall Holz. Das ist Wahnsinn. Und wir haben gegoogelt, bis 10 Zentimeter darfst du legal mitnehmen, was rumliegt. Und 12, 13, 14 ist auch 10 für mich. Und dann habe ich mir so eine Karre gekauft, extra für Holztransport. Und das funktioniert extrem gut. Jetzt haben wir schon zweimal, jetzt liegt Schnee, jetzt geht's nicht. Also wir haben vor, nächstes Jahr mit eigenem Holz zu heizen. Also eigenes gefundenes.
Ja. Ist auch viel körperliche Arbeit dabei, ne?
Ja.
Da habe ich ja selber auch gemerkt. Habt ihr denn, oder welche Änderungen habt ihr denn an eurem eigenen Körper feststellen können in dem letzten Jahr?
Also ich wollte noch kurz zum ersten Erfahrungsjahr. Mhm. Undine ist nicht so, ist nicht, dass sie keine Ahnung hatte. Also ich hätte mich auch belesen müssen. Sie hat da schon ganz, also für mich viel Wissen mitgebracht und ich habe da eigentlich nicht so viel zu tun gehabt damit. Wir haben uns die Arbeit gut aufgeteilt. Ich habe alle 14 Hochbeete aufgestellt.
10 Stück.
Oder 12, 14. Dann habe ich ja wochenlang tonnenweise Material weggebuddelt für das 3x8 Meter große, also 5x10 Meter langes Loch, weil wir am Hang sind für das Gewächshaus. Und so war ich oft, ich sag mal, handwerklich unterwegs. Und sie hat dann halt den Garten gepflegt. Und da freue ich mich schon, dieses Jahr ist nicht mehr so viel Vorarbeit zu leisten, dass ich dann da auch mehr mitwirken kann.
Das hast du wahrscheinlich dann auch am Körper gespürt, ne? Der wird sich wahrscheinlich auch umgebaut haben.
Ich musste ja die Karre dann den Hang hochschieben auf den Haufen. Da habe ich manchmal, er war zum Heulen da im Loch, schon wieder ins Loch. Nein, bin Strafgefangene. Aber es war ja für unser, also das hat mich schon immer motiviert. Ich will endlich dieses Gewächshaus hinstellen. Aber war schon brutal.
Habt ihr gesundheitlich was gemerkt? Also auch so vom Gefühl her, von der Haut, von der Verdauung, habt ihr da auch eine Änderung gemerkt?
Haut schon, bist braun geworden, oder? Aber schon viel Sonne. Also wenn Sonne hatte, was?
War schon sehr schön, ja. Also Veränderung körperlich, also ich habe gemerkt persönlich, dass es draußen am schönsten ist. Trotzdem, man gearbeitet hat, war es ein Erholungseffekt, weil diese Verbindung zur Mutter Erde, sie gibt ja auch zurück. Ich nehme was und sie gibt mir freiwillig und ist auch umgedreht. Also sie kriegt schon mit auch, dass die Erde bearbeitet wird und kommuniziert auch dadurch mit uns. Und so sind wir immer im Wechsel.
Wie kommuniziert sie mit euch?
Na, indem sie halt zum Beispiel die Pflanzen so wachsen lässt, wie wir das wollen. Oder sie sich auch uns zuwendet in bestimmter Art und Weise. Das geht energetisch. Kann ich das spüren, wenn sie dann zufrieden ist, dass wir da sind. Es hat sich verändert, die Energie hat sich hier verändert. Seitdem wir hier eingezogen sind, verwebt sich alles so miteinander. Das läuft ganz fein ab. Und wenn du da für dich öffnen kannst, dann kannst du das auch spüren. Die Tiere kommen zu uns. Das war im ersten Jahr nicht so. Jetzt sieht man die Rehspuren. Sicherlich wächst auch auf dem Feld etwas. Aber.
Bis die Rehe kamen.
Bis die Rehe kamen, genau. Ja,
die mögen den Kohl.
Aber es ist ein Miteinander. Sie dankt uns das. Und ja.
Was würde mich jetzt zum Beispiel interessieren? Baut ihr Zäune um eure Beete? Oder wie geht ihr dann mit Fraß? Verlusten um durch Rehe etc. Ich meine, die Wildschweine könnten ja auch kommen.
Nee, die haben wir hier zum Glück nicht. Oben waren die bis an den Gartenzaun nähe Berlin, aber hier haben wir bis jetzt nichts gesehen. Die 70 Quadratmeter, also mit Zementpfeiler und schönen Maschendrahtzaun ist der eingezäunt. Und das Feld eigentlich nicht. Und wir hatten zwar Rehspuren über das Feld im Sommer, aber hat nie was gefehlt. Und jetzt im Winter hat es gefehlt. Und dann haben wir ich habe ja diese rot-weiße Absperrbänder gekauft, die den Menschen zurückhalten sollen, und habe versucht, hat dann auch 2-3 Tage geklappt und dann hat sich das erste unten durchgemogelt und dann sind sie immer näher gekommen. Ja, wir haben gedacht, solange wir genug Essen haben, dürfen die auch was haben. Aber war schon ein Gedanke, jetzt wo sie auf den Geschmack gekommen sind, wie machen wir es nächstes Jahr, dass, ja, wenn dann im Frühjahr der ganze Salat weg ist, bevor du ihn gegessen hast oder gekostet hast, ist dann schon, sind ja noch nicht ganz klar.
Wie geht ihr denn mit solchen auch Verlusten oder Niederlagen um? Es war ja auch letztes Jahr mal ganz ordentlich Unwetter, ne? Es hat ja auch ordentlich mal gehagelt, gestürmt und Schwerregen und so weiter. Ich meine, noch habt ihr ja immer noch die Option, in den Supermarkt zu fahren. Aber wie geht ihr denn bisher damit um, wenn wirklich mal ein schwerer Verlust ist?
Also wir hatten schon Verluste. Ja, das hat sich dann, die Vielfalt hat sich dann reduziert. Und das, entweder pflanzt man das dann noch nach, wenn es möglich ist, vom Wetter her, also wenn die Jahreszeit noch nicht ganz vorbei ist dafür. Oder man nimmt das hin. Klar, ist es erstmal ein Schock, wenn dann so ein Feld frisch gepflanzter Setzlinge plötzlich dann weg ist, ne? Das ist dann schon. Also damit musst du dann gut
das
umgehen.
Das war bitter. Komm, wir machen wir haben noch so ein kleineres Feld am Hang. Haben wir gedacht, ihre Eltern haben Tabak angepflanzt und sie hat immer gesagt, das sind schöne Pflanzen. Haben wir gedacht, komm, wir machen das. Ich glaube, 2 Tage.
Ein schöner Tabak-Eintopf, oder?
Nee.
Nee, aber irgendwie 30, 40, 50 Pflanzen. Mhm. 2 Tage draußen, Regen. Nächsten Morgen war nichts mehr da. Man hat keine Pflanze mehr gesehen, nichts. Später hat man dann, eine hat überlebt. Mhm. Aber alles weg, das war schon traurig. Aber sonst mit dem, also war wirklich viel Unwetter und wir hatten eigentlich nicht wirklich Problem. Wirklich viel Schaden hat es nicht angerichtet. Sonne wäre besser gewesen für das Wachstum. Das war das Problem. Mhm. Aber jetzt Schaden, dass es weggespült hat oder so am Hang, hatten wir eigentlich eher nicht.
Ja, wir hatten anderen Verlust, nicht durch Hagel, sondern da habe ich aber noch nicht die Ursache herausgefunden, dass Pflanzen, so wie die Augenbohne, die ist zwar gut gekommen, hat kurz geblüht, aber die Früchte haben sich nicht entwickelt. Und ich nehme an, dass das der falsche Standort gewesen ist. Also das ist auch ein Ausprobieren. Wo wächst die Pflanze am besten bei uns? Wie ist die Sonne? Wo führt sie entlang? Wie lange ist die Sonneneinwirkung auf dem Feld? Und was verträgt auch jede Pflanze? Das sind wir noch am Ausprobieren. Und da haben wir die ersten Erfahrungen sammeln dürfen.
Wir wussten auch nicht, wie der Sonnenverlauf. Jetzt können wir sagen, im Frühjahr ist es so, im Sommer ist es so, im Winter ist es so. Und das wussten wir eigentlich dort gar nicht. Mhm. Ja.
Also das ist... Das erste Jahr war viel ausprobieren.
Mhm. Jetzt seid ihr ja nicht nur normale Gärtner, sondern du hast ja, Undine, bei uns diese Gruppe eröffnet, Gärtner mit dem Mond. Das heißt also auch durch deine intensive Beziehung zu Natur und auch zu den Himmelskörpern und durch das Einbeziehen von deren Zyklen, richtest du deinen Pflanzen, deine Ernte etc. richtest du dann nachher aus. Für jemanden, der damit noch nie zu tun hatte, kannst du vielleicht mal kurz erklären, welchen Einfluss denn zum Beispiel der Mond auf die Vegetation hat?
Na, wir alle kennen ja den zunehmenden und den abnehmenden Mond. Mhm. Und der eine merkt ja bei Vollmond, da ist er sensibler, empfänglicher. Also jeder Mensch spürt das, mal mehr, mal weniger. Und der Mond hat eine aufsteigende Kraft und eine absteigende Kraft. Dieses zunehmende, abnehmende, aufsteigende Kraft, abnehmende, aufsteigende und absteigende Kraft haben alle Einflüsse auf das Wachstum. Und der Mond wandert ja immer durch Tierkreiszeichen. Wir haben ja 12 Tierkreiszeichen am Himmel. Und der Mond wandert durch die Tierkreiszeichen, die wir ja alle kennen, Zwilling, Krebs, Schütze etc. Immer der Reihe nach, so wie wir das kennen. Und dementsprechend reagieren auch die Pflanzen mit dieser Wirkung des Mondes und der Tierkreiszeichen, die ja alle auch eine bestimmte Bedeutung haben, reagiert die Pflanze auf Wachstum, Reifeprozess und wann kann ich was ernten. So, und wenn ich jetzt Blattgemüse pflanzen möchte, aussehen möchte, suche ich mir Tage aus, wo der Mond zum Beispiel durch den Krebs wandert. Denn der Krebs steht für Blatttage. Und da ist es besonders günstig, an diesen Tagen auszusehen, auszupflanzen. Und Blatttage sind auch alle Tage, die oberirdisch wachsendes Gemüse bezeichnen. Also Salate, also alles, was wir oberirdisch ernten können. Was fällt mir noch ein vor lauter Schrecken?
Spinat, Mangold. Spinat,
genau, Mangold. Das ist in der Zeit gut zu pflanzen zu sehen. Und Wurzelgemüse, dazu zählt halt die Rübe, die, also alles, was Mohnrübe, Rettich, Pastinake, alles das kann ich an den Wurzeltagen machen. Dann gibt es die Fruchttage und dann gibt es dann auch noch die, was habe ich, Wurzel, Frucht, Blatt und
Blüte,
genau. An Blütentagen zum Beispiel ist es nicht gut, dann Blattsalate zu sehen oder Wurzelgemüse zu sehen. Darauf sollte ich achten.
Hast du dir das ja vermutlich nicht ausgedacht, sondern das basiert ja irgendwie auf älteren Weisheiten, ja? Hast du dafür auch eine Erklärung, warum das so ist, wenn der Mond beispielsweise durch den Krebs wandert, warum das gerade die Blatttage sind? Hast du da eine Erklärung dafür oder nehmen wir das einfach jetzt mal so hin?
Es haben sich Leute schon damit beschäftigt, die das beobachtet haben. Und die haben dann gewisse Aufzeichnungen gemacht und haben damit ihre Erfahrungen gesammelt. Also das ist uraltes Wissen, was praktisch früher, in früheren Zeiten schon immer angewandt worden ist. Das ist verloren gegangen durch unsere Zivilisation. Wir haben den Bezug dazu verloren und jetzt hat man sich diesen, es gibt Menschen, die sich daran erinnert haben und die das wieder ins Leben gerufen haben, indem sie darüber geschrieben haben. Und ich habe mich da belesen und habe meine Erfahrungen damit machen können und vieles hat sich auch bestätigt.
Ich würde sagen, früher waren Erfahrungen sogar überlebensnotwendig. Dann kam die Industrialisierung und der Sohnemann hat dem Vater gesagt, du kannst im Finale, ich fahre einfach einmal mehr mit dem Traktor über das Feld und dann passt das schon. Aber also Säen und Ertrag war wahrscheinlich früher besser. Jetzt ist der Verlust einfach nicht so wichtig, weil er da tonnenweise säen kann. Ja.
Da gibt es ja auch das berühmte Mondholz, was immer zu gewissen Mondphasen geschlagen wird und fast annähernd nicht verrottet. Ja, also da werden der Gartenmöbel draus gefertigt zum Beispiel und die halten eine Ewigkeit. Das heißt, dieser Mond, aufgrund wahrscheinlich auch seiner energetischen Wirkung, seiner Anziehungskraft, was auch immer das konkret ist, hat ja offenbar dann, würde ich jetzt mal so schlussfolgern, weil ich mich damit nicht auskenne, Einfluss auf die Pflanzensäfte. wahrscheinlich, ne? Also wie hoch oder wie stark der Zelldruck ist oder was auch immer das ist.
Ja, Österreich ist ja auch stark, also mit dieser Mondgeschichte. Mhm. Und da gibt es Täler, wo sie anscheinend, wo das Kamin aus Holz ist. Es gibt einen Tag, ich weiß nicht mehr, Mitte März oder so, wenn man dort das Holz fällt, dann brennt das nicht. Mhm. Also ein Holzkamin ist schon was unvorstellbar eigentlich. Ne?
Also das ist für alle die, die jetzt halt das für noch nicht ganz wahrhaftig hinnehmen, dass es da Blütentage und Wurzeltage etc. gibt. Also einfach ausprobieren. Und anhand des Mondholzes ist es sehr, sehr offensichtlich, dass es da einen ganz kleinen Einfluss hat. Jetzt hatten wir von altem Wissen, hatten wir es ja gerade, jetzt hatten wir gestern dieses magische Datum des 2.2.22, was ja auch gleichzeitig das alte traditionelle Fest des Imbolks ist. Und Dine, du hattest dazu einen schönen Post auf unserer, in deiner Gruppe, auf unserer Community-Plattform verfasst. Und hast da auch geschrieben vom Fest, also Imbolc als altes keltisches Lichtfest, Sieg der Lichtkräfte über die Dunkelheit, und dann auch das darauf folgende Monat, also Februar, auch als Zeit des Wandels, als Zeit des Umbaus und auch Zeit der Reinigung. Magst du da bitte mal noch ein bisschen was dazu sagen?
Na, dieses Fest ist ja ein Lichtfest. Also die Menschen feiern dann den Übergang von der Dunkelheit ins Licht. Und das merkt man ja auch in der Natur. Die Erde bereitet sich darauf vor. Imbolc ist ja gälisch für Mutter Erde, also Bauch steht für Bauch der Mutter Erde. Und die bereitet sich ja, ohne dass wir das sehen, still und heimlich vor. Sodass alles fängt schon an zu keimen. Wenn man unter dem Schnee vielleicht was aufdecken würde, könnte man da schon manches sehen. Die Schneeglöckchen kommen zum Beispiel jetzt schon raus. Dies ist ja ein keltisch-germanisches Fest im Volk. Und es ist die Zeit des Übergangs, wo die Menschen sich vorbereitet haben auf das Kommende. Auf das kommende Jahr. Sie fangen an, das spüren wir ja dann auch oftmals, wir verspüren den Drang, jetzt das Haus zu renovieren, da aufzuräumen. Wir bereiten uns intuitiv darauf vor, den Garten halt vorzubereiten, indem wir die ersten Saaten aussehen. Also wir beginnen, den Wandel in uns zu spüren und auch zu leben. Und das Fest wurde früher gefeiert. Es ist ja 40 Tage genau nach Weihnachten. Und da wird letztendlich auch dieser Abschnitt beendet, diese Weihnachtszeit. Dieses Fest ist auch dafür gedacht, dass wir unsere eigenen Wünsche dann auch klar formulieren. Das ist auch ein Reinigungsprozess. Was nehme ich für das neue Jahr mit? Viele kennen das ja am 31., vom 31.12. zum 1.1., dass sie sich was vornehmen fürs kommende Jahr. Ne? Also ich möchte vielleicht ein Körpergewicht abnehmen, etc. Und das kann man ja noch vertiefen, indem man nochmal in sich geht und prüft, ja, was soll's, stimmt das noch für mich, wie ich lebe? Schau selbst in dir, was fühlt sich gut und was nicht, und beginne damit deiner Reinigung. Mhm. Wichtig ist, dass du dann ehrlich auch zu dir bist. Früher hatte man auch die Tradition, dass Kleidungsstücke vor die Tür gehangen wurden, die dann halt mit heilenden Kräften wo die heilende Kräfte dann angezogen wurden, und die Kleidung wurde dann an arme Kranke verschenkt. Mhm. man hat dann auch den Akt der Nächstenliebe damit bekundet. Es wurden Kerzen, also man kann Kerzenwein segnen, die dann halt die Kirche nutzt, das für sich so, dass an dem Tag die Kommunion, Zöglinge oder Jugendliche, die in die Kommunion gehen, für die wird dann die Kerze geweiht an dem Tag. Also das ist auch so ein Prozess. Die Kirche hat sich ja diesen Tag auch zu eigen gemacht, um die Menschen für die Kirche zu gewinnen.
Sehr, 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 sehr professionelle Vertriebler unterwegs, ne? Bei den, bei den Kreuzrittern dieser Kirche. Sagt mal, jetzt, oder mal noch den Bogen zu spannen zu dem jetzigen Lebensstil, weil, wie Stefano eingangs ja schon gesagt hat, irgendwie geht es ja hier auch um Loslassen, um Ursprünglichkeit, um Rückverbindung. Dazu tragen auch alte Traditionen bei. Habt ihr denn auch für euch das jetzt mit so entdeckt, dass ihr diese alten Traditionen in diesem naturverbundenen Leben, was ihr gerade führt, wieder mehr mit in euer Leben integrieren wollt?
Na, wir leben schon nach diesem Rhythmus und nach bestimmten Jahreshöhepunkten. Also das führen wir schon in unser Leben mit hinein. Das ist uns auch wichtig, weil es steht einfach diese Verbindung halt, spielt da eine ganz große Rolle. Diese Verbindung zum Ursprünglichen.
Also zum Beispiel, es hat keine Straßenbeleuchtung. Und ist schon erstaunlich, wie es dann dunkel ist. Und dann ist es wirklich dunkel. Und im Winter ist halt mehr dunkel und dann fährt man auch irgendwie selber runter. Ja.
Mit all eurer Erfahrung jetzt der letzten 13, 14 Monate, welche Vorteile seht ihr denn für uns heutige westlich zivilisierten Menschen in solch einem Leben? Also naturverbunden, idealerweise ein hoher Prozentsatz an Selbstversorgung, vielleicht sogar abgeschieden, ist ja nicht für jeden was. Aber welche Vorteile seht ihr denn für euch oder auch vielleicht für unsere Gemeinschaft, für unser Volk?
Für mich ist ganz klar, dass ich mir selber irgendwann auf meinem Weg mit einem gewissen Bewusstsein die Frage stellen musste, woher kommt meine Nahrung? Und wie gut ist meine Nahrung? Also woher, ich weiß nicht, gibt es da Missbrauch oder werden da Leute ausgebeutet? Das ist schon mal nicht in Ordnung und das kann ich natürlich bei mir ausschließen, wenn ich es selber mache. Und da ja alle Schwingung ist, bringe ich auch meine Schwingung, wenn ich es mit Liebe mache, in mein Essen, in meine Pflanzen. Das hat schon ganz viel für mich mit Bewusstsein zu tun. Und eben das mit dem Nicht-Ausbeuten. Und ein anderer Vorteil ist, dass es lokal ist, es kommt von hier.
Für mich kommt noch hinzu eine Entschleunigung. Also der Mensch entschleunigt extrem, wenn er sich diesem natürlichen Leben zuwendet, was natürlich die Ernährung auch beeinflusst, die Gesundheit. Das hat auch Einfluss. Für mich ist dann die Rückverbindung zur Natur sehr wichtig. Und also wir können dann im Prinzip auch die Erde heilen durch unser Wirken. Also das, was wir jahrelang diesen Raubbau auch immer noch betreiben, das können wir dann zurückgeben. Und es ist auch wichtig, dass wir das zurückgeben. Das ist auch unser Auftrag. Wir sind nicht nur da zu nehmen, sondern es muss im Gleichgewicht sein. Und wenn ich durch die Entschleunigung auch mehr bei mir ankomme, wird mir bewusst, dass es nicht nur diese fünf Sinne gibt, sondern dass es viel mehr gibt. Dass wir in unsere eigene Kraft kommen, die in uns ist. Und wenn wir dies wahrnehmen, sind wir auch ganz anders im Miteinander zukünftig. Also dieses Miteinander wird friedvoller und humaner. Also so sehe ich dieses autarke Leben. Und wenn wir uns vernetzen, dann ist es nicht auf diese übliche Kommunikationsweise, wie wir das jetzt per Internet etc. machen, sondern wenn wir uns vernetzen, dann ist es auf einer ganz anderen Ebene, auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene möglich. Und das gestaltet eben die neue Welt mit. Das, was wir eigentlich tief in uns spüren, das wird dann deutlich. Das ist dann wie eine Zwiebel, die dann entschält wird, was der wahre Kern des Menschen ist und was sein Bedürfnis auch ist.
Ich finde auch, es ist bequem, zu Edeka runterfahren oder irgendwo und Zucchini zu kaufen. Und ich kann mit dem Preis nicht mithalten. Aber es geht gar nicht um das. Und für mich hat es irgendwo dann auch mit Eigenverantwortung. Also für mich fühlt sich so an, dass ich für mich Verantwortung übernehme. Und wie du schon gesagt hast, also wir hatten das Gefühl, hier ist es aufgeblüht wie zu einem Paradies. Also so wie unser Wirken wurde unterstützt, oder?
Ja.
Also an Vögel und die Natur selber, das, ja, war wirklich toll. Also wir hatten das
Gefühl. Entschuldigung.
Wir hatten das Gefühl, dass es uns gezeigt wird. Oder wie Wertschätzung, ja, oder es hat uns gespiegelt, dass unsere Arbeit gut ist, oder?
Ja. Und vor allem ist es ja gerade erstmal ein Jahr her jetzt, ne? Also jetzt drehen wir die Zeit noch voran, 3, 4, 5, 6 Jahre. Wer weiß, was dann daraus noch alles entsteht. Was könnt ihr denn, oder könnt ihr vielleicht irgendwas, irgendeine Empfehlung aussprechen? Also jetzt hören uns vielleicht Menschen zu, die vielleicht ähnliche Überlegungen haben, ne? Die sagen, ach Mensch, irgendwie naturverbundene Leben, meine eigenen Nahrungsmittel anbauen, eins sein mit Natur, Kosmos, Tieren etc., das wäre doch toll. Also könnt ihr vielleicht, viele haben ja dann dennoch Zweifel, ob sie es schaffen können, ne? Könnt ihr vielleicht irgendwie überreisen, für wen das was sein könnte oder wer das besser bleiben lässt, so ein Leben?
Ich weiß nicht, zum Beispiel mit dem Holz, wollen wir uns nicht so eine elektrische Motorsäge oder irgendwas zulegen? Nee, wir machen es jetzt autark. Falls mal der Strom ausfällt, dann mache ich es wie immer. Also irgendwie, im Moment fühlt es sich an wie extra schwierig machen. Aber das ist auch, irgendwie ist auch Spaß dahinter. Für wer ist es? Für der, der...
Also für Menschen auf alle Fälle empfehle ich, die einen Wandel möchten, also die für sich innerlich spüren, es braucht eine Veränderung, die Herausforderungen lieben, die sich auch realistisch ein Leben vorstellen können. Also es ist ja nicht immer Sonnenschein hier auf dem Land. Und naturverbunden müssen sie auch sein, denke ich. Also wenn ich noch das Ziel verspüre oder den Wunsch verspüre, täglich in die Stadt gehen zu müssen, um da was zu erleben.
Um Eis zu schlecken.
Das ist illusorisch. Also der wird dann unglücklich letztendlich.
Aber wenn du den Ruf spürst, oder das ist schon zu meistern. Also es war jeder Tag befriedigend, auch wenn wir abends vielleicht müde waren. Wir haben teilweise war es dann schon dunkel im Sommer. Also so kurz vor 10, als wir noch den Rest zusammengeräumt haben draußen. Aber es ist trotzdem befriedigend und man ist dann glücklich, ja, vom Wirken
ins Haus. Kenn ich auch. Man sieht, was man geschafft hat, ne?
Und genau.
Es ist wirklich sichtbar. Na, sehr schön. Sagt mal, für die Menschen, die mehr von euch sehen möchten, da kann ich natürlich auf der einen Seite die Gruppe von dir empfehlen oder auch von euch empfehlen. Bei uns im Community-Portal für alle Mitglieder von uns ist es ja quasi einsehbar, die ganzen Fotos und Berichte, die ihr da teilt. Wie können euch die Menschen noch kontaktieren?
Über Facebook. Schamanin-undine.de, Instagram und ja, 5D Movement.
Genau, wir haben ja auch von dir und auch von Stefano, auch von dir, wir haben ja zwei Mastermind-Seiten gelistet, die werde ich auch hier in der Beschreibung verlinken. Das sind auch nochmal die ganzen Social Media Links dann findbar.
Genau, ich stefanowies.com oder auch über Facebook und 5. Movement.
Sehr schön. Ja, und Dine?
Ich würde mich freuen über einen Austausch. Wer Interesse hat, da auch mit mir seine Erfahrung zu teilen, gerne.
Dazu kann man ja auch sagen, du hast auch bist im Besitz einer riesigen Mother Drum, einer großen Trommel, und wer auch schamanische Einblicke oder Erfahrungen machen möchte, einfach die Undine gerne kontaktieren. Ich danke euch vor allem auch, dass ihr uns mal an eurem Lebenswandel teilhaben lassen habt. Ich finde das mutig und gleichzeitig großartig, dass man dieses Experiment mal wagt und wirklich mal einen komplett neuen Weg geht und vielleicht von allen Mitmenschen für fast bekloppt erklärt wird und es trotzdem durchzieht und dann auch so einen Spaß dabei hat. Und dann noch sagt, wir haben alles richtig gemacht, ist doch wunderbar. Und vielleicht ist es ja auch ein Vorbild für viele Menschen, die uns zuhören, einfach mal wieder naturverbundener zu leben und insbesondere sich auch mal wieder um die eigene Nahrung zu kümmern. Denn warum sollte man permanent in dieser Abhängigkeit sein und dann auch diese niedrig qualitative Supermarktpampe da konsumieren? Ich danke euch. Schön, dass ihr da wart.
Ja.
Wir danken auch. Danke.
Ciao. Hier ist der 5D Consciousness Podcast. Dein Energie- und Informationsdownload für den Aufstieg in die 5. Dimension. Mein Name ist Martin Pleissner. Ich bin der Gründer des 5D Movements und möchte dich mit diesem Podcast mit all den schönen und wertvollen Informationen versorgen, die dir die große Transformation so angenehm wie möglich machen. Ich wünsche dir viel Freude dabei.